Liebe Zuschauer, sehr geehrte Damen und Herren, einen schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video-Interview hier auf Politik Spezial. Mein heutiger Gast gilt als einer der besten Donald Trump-Kenner in Deutschland. Er hat sich bereits im März 2016 auf einer Veranstaltung in Wien vor 500 Leuten für Donald Trump als Friedenspräsidenten ausgesprochen. Er war damals oft im deutschen Fernsehen zu sehen, in Talkshows wie Anne Will und Markus Lanz. Das endete allerdings Anfang 2017. Man hat ihn dann nicht mehr eingeladen. Ja, er war auch 2017 bei der Amtseinführung von Donald Trump dabei. Er hat die deutsche und die amerikanische Staatsbürgerschaft. Und er wird sich jetzt wieder auf den Weg machen in die USA. Und ich begrüße heute ganz herzlich unseren Herausgeber, Professor Dr. Max Otte. Einen schönen guten Morgen, Max. Ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, guten Morgen, Helmut. Ja, es geht gut. Wir haben Schnee, es ist kalt, das Wetter ist schön. Ja, kann man schon genießen.
Ja, du freust dich sicherlich auf die Reise. Und meine erste Frage lautet: Wie kam es eigentlich, dass du dich schon so frühzeitig für Donald Trump ausgesprochen hast? Er ist ja von Anfang an in den Mainstream-Medien zerrissen worden.
Fast von Anfang an. Also ich kenne Donald Trump oder er verfolgt mich oder ich ihn. Also er ist mir präsent seit Ende der 80er Jahre. Es war 88, glaube ich, als mir ein oder 89, als mir ein damaliger Schulfreund, der heute Private Equity Unternehmer ist, ein Buch geschenkt hat, The Art of the Deal von Donald Trump. Er war ja damals schon Reality Star. Er hatte seine ersten großen Immobiliendeals gemacht. Das war Ende der 80er. Er war in seiner ersten großen Erfolgswelle. Er war vom Millionär zum Milliardär geworden. Sein Vater hatte ihm immerhin 10 Millionen mitgegeben. Und ich habe Donald Trump dann verfolgt, mal mehr, mal weniger. Ich fand ihn immer sehr, also schon schillernde Persönlichkeit, aber er war ein Geschäftsmann, amerikanisch, laut, natürlich ego-getrieben, aber er war Geschäftsmann. Er hat sich auch schon Ende der 80er geäußert, in ganzseitigen Anzeigen der New York Times über die NATO, über die Verbündeten, über die Wirtschaftspolitik. Die Ansichten sind bis heute ziemlich dieselben geblieben. Und ich habe mir damals gesagt, der Donald Trump ist Geschäftsmann, er ist, wie er ist, er hat seine Ecken und Kanten, aber er ist eine gute Chance dafür, dass wir Frieden haben. Deswegen habe ich gesagt, er ist der Friedenspräsident. Und ganz klar wurde es mir dann auch schon im März 16, nach Beginn seiner Kandidatur, als er in einer Talkshow, in einer Mainstream-Talkshow gesagt hatte, man wüsste ja gar nicht, was es für Terroristen in Syrien seien. Denen hätten wir ja selber die Waffen gegeben. Also wir hätten die Leute unterstützt, wir die USA. Wenn man diesen Terroristen keine Waffen mehr geben würde, wäre der Syrienkrieg zu Ende. Und das war gerade 2 Jahre nach Beginn des arabischen Frühlings. Also dieser Mut des Outsiders, den Deep State anzugehen, die verkrusteten Machtstrukturen, auch diese Geheimdienststrukturen und den militärisch-industriellen Komplex frontal anzugehen, der hat mir imponiert und habe gesagt, der Mann bringt Veränderung. Da setzt du mein damals nicht unbeachtliches Prestige in den öffentlich-rechtlichen Medien. Ich war ja überall. Noch 2016 schrieb der Deutschlandfunk, er ist der Liebling der Medien. Er kann die Dinge erklären. Dann wurde es aber schnell ruhig. Also ich habe damals gesagt, dieser Donald Trump, so wie er ist als Mensch, mit all seinen Ecken und Kanten, der bringt Bewegung rein. Der fordert den Deep State heraus. Und deswegen habe ich mich voll hinter ihn gestellt mit allen Konsequenzen und Risiken, die das natürlich mit sich bringt.
Professor Dr. Max Otte und sein Expertenteam haben Gold und auch die Goldpreisentwicklung auf Herz und Nieren für Sie geprüft. In unserem exklusiven Gold-Spezialreport enthüllen wir für Sie, wie Sie an der kommenden Goldpreisexplosion teilnehmen können und was der Finanzplatz Liechtenstein sonst noch für Sie zu bieten hat. Laden Sie sich jetzt den kostenlosen Gold-Spezialreport herunter und entdecken Sie, was Gold für Ihr Vermögen alles bedeuten kann.
Ich hatte es gerade schon erwähnt, du bist dann ja nicht mehr in Talkshows eingeladen worden. Abrupt, also alle Sender haben auf deine Teilnahme verzichtet. Wie war denn überhaupt die öffentliche Reaktion auf deine Meinung zu Donald Trump?
Ja, die war natürlich, also die öffentliche Meinung ist in Deutschland ja quasi sehr stark von Amerika gesteuert. Wir haben das nach Covid dann deutlich gesehen, also die Zeit, der Spiegel, mittlerweile auch die öffentlichen Rechtlichen geben die amerikanischen Standpunkte mehr oder weniger eins zu eins wieder. Und deswegen ist entscheidend, wer in Amerika am Ruder ist. Und das waren eben die Demokraten. Und damit ging das Trump-Bashing natürlich auch in den öffentlich-rechtlichen Medien sehr schnell los, genauso wie es in den USA losging. Man hat ihn als irrational dargestellt, was er nicht ist. Man hat ihn als Wahnsinnigen dargestellt, was er schon gar nicht ist. Er ist ein sehr taffer Mensch, er hat seine Verhaltensmuster, aber die sind rational, die sind die eines Geschäftsmannes. Und demzufolge ist die öffentliche Meinung natürlich dann den Medien gefolgt, wie sie das immer tut. Es sei denn, es gibt ganz große Risse in der Matrix. Aber ich war damals natürlich in einer Außenseiterposition, die jetzt so langsam dann vielleicht zu einer, also mittlerweile ist es in Deutschland eine respektable Minderheitsposition, aber vielleicht wird es sogar zur Mehrheitsposition. In den USA ist es mittlerweile so, wobei ich gerade eine Umfrage gesehen habe, dass nur 1% der höheren Verwaltungsbeamten, das war eine anonyme Umfrage, Trump unterstützen wollen. Das heißt, er muss sehr viel aufräumen, aber er wird diese zweite Amtszeit sicherlich mit sehr viel mehr Wissen angehen, wie verfilzt die Machtstrukturen sind, wie feindlich der Apparat ist und wird da ganz anders aufräumen.
Trump hat die letzte Wahl ja in einer großartigen Art und Weise gewonnen. Es gab kaum eine Präsidentschaftswahl, die klarer ausgegangen ist als die letzte. Ja, im Jahr 2017 hat wohl kaum jemand damit gerechnet, dass Donald Trump Präsident wird. Hillary Clinton war quasi gesetzt und ja, das Entsetzen und der Ärger über seinen Sieg war so groß. Dich hat das damals nicht gewundert, hattest du mir erzählt. Ja, warum nicht?
Ich war sehr erleichtert. Ja, der Trump spricht das aus, was die Menschen denken. Und die ganzen Queer-Geschichten und jetzt auch die Kriege, all das gab es ja damals schon, auch schon zum Teil Meinungskontrolle. Also die amerikanischen Medien sind ja nicht weniger links durchsetzt als die deutschen. Wir haben hier halt links-grün, die haben die Democrats. Und die Stimmung im Volk war eine andere. Und man hat das auch bei den Rallyes gesehen. Also ein riesen Aufgebot bei Donald Trump. Viele Leute, die aus Begeisterung dahin gegangen sind, während das bei Hillary Clinton auch schon ansehnliche Rallyes waren. Sie war ja voll im Machtapparat, aber man sah, dass das doch viel mehr Partei war, während bei Trump auch das einfache Volk da war oder die normalen Bürger, will ich mal sagen. Einfach ist es ja gar nicht. Hillary Clinton hat diese Leute dann ja irgendwann die Deplorables genannt, also die Beklagenswerten. Aber in meinen Büchern, zum Beispiel im Weltsystemcrash, dann habe ich 2 Kapitel über den Abstieg der Mittelschicht und 1 Kapitel auch über das Phänomen Trump geschrieben. Das war ja in der Hälfte seiner ersten Amtszeit. Und die Mittelschicht, und da habe ich durchaus sozialdemokratische Gedanken geruht oder traditionell sozialdemokratische Gedanken, die Mittelschicht hat in den letzten 30 Jahren in den USA schon seit 40 Jahren immer weiter an Boden verloren. Es gibt viele Working Poor, also arme Menschen, die arbeiten, voll arbeiten und trotzdem nicht zurande kommen, die nichts auf der Kante haben für Notfälle und so weiter und so fort. Das ist ja ein Phänomen insgesamt im Westen und Trump hat zu diesen Leuten gesprochen. Die Demokraten, also die traditionell linken Parteien, es sind ja traditionell linke Themen, die haben da eigentlich nichts gemacht. Und deswegen habe ich mir gedacht, der Trump, der spricht die richtigen Themen an, also endlose Kriege beenden. Wir sollen auch als unsere Deep State Einmischung in Syrien und so weiter beenden. Also das war eine der Sachen. Ukraine hat er auch angesprochen. Er hat damals WikiLeaks angesprochen. Also die auch die schlimmen Dinge, die zum Teil von den Geheimdiensten gemacht werden. Das war auch direkt nach seiner Amtseinführung. Deswegen habe ich ihm ganz gute Chancen gegeben. Und spannend war die ersten 6 Wochen in den deutschen Medien zu beobachten. Also ich war ja dann ziemlich direkt nach der Wahl bei Lanz und bei Will als der einzige Trump-Versteher sozusagen gegen natürlich wieder die üblichen, aber damals war das Klima in den Talkshows noch etwas gesitteter, als es heute ist. Und da durfte ich wenigstens noch zu Wort kommen und so weiter. Und man braucht ja auch einen Trump-Versteher. Aber es war so, dass tatsächlich einige Wochen lang eine Schockstarre in den deutschen Medien war. Die wussten nicht, was ist denn jetzt, wie sollen wir denn reagieren? Da wurde also sich sehr vorsichtig geäußert und irgendwann kamen dann die Signale aus den USA und dann seitdem war eigentlich Vollgas gegen Trump und was ist der Mann verunglimpft worden? Mit Ku Klux Klan, Mütze auf dem Cover des Spiegels, ein Trump und Putin gemorpht auf dem Cover des Spiegels, Trump als Gorilla, der das Empire State Building hochklettert, Trump als Komet, der auf die Erde einschlägt. Also es ist Hetze, die an Deutschlands dunkelste Zeiten erinnert, die vom früheren ehemaligen Sturmgeschütz der Demokratie, so nannte Augstein ja seinen Spiegel, da verbreitet wird. Und naja, dieses Trump-Bashing hat also die ganze Zeit angehalten. Ich hatte eine Bekannte, die dann nach 2020 gesagt hat, so abhaken den Trump, wende dich neuen Themen zu, das ist vorbei. Und ich bin dabei geblieben, weil ich gesagt habe, er ist unsere einzige Hoffnung, im Moment aus diesem ganzen Verfahren der Situation rauszukommen. Obwohl das auch kein Automatismus ist, das wird nicht einfach. Da sprechen wir sicherlich im letzten Teil unseres Gesprächs drüber.
Ja, Trump ist einer der Präsidenten gewesen, ich denke der einzige, der keinen neuen Krieg angefangen hat während seiner ersten Amtsperiode. Was mir noch nicht so ganz klar ist, hat Donald Trump deine Erwartungen erfüllt während seiner ersten Amtszeit? Und was erwartest du dir für die zweite?
Ja, ich hätte gedacht, dass er in der ersten Amtszeit vielleicht etwas härter durchgegriffen hätte. Hat er zum Beispiel gesagt, er wollte die Akten der Kennedy-Ermordung freigeben, was er dann auf Druck von Mike Pompeo, diesem Wahnsinnigen und Irren, der mal Außenminister war, nicht gemacht hat. Jetzt will er es ja freigeben, hat Robert F. Kennedy auch gesagt. Er hat zum Beispiel auch Julian Assange nicht begnadigt. Das wären alles Dinge gewesen, die er hätte machen können. Sein Wirtschaftsprogramm war Glück. Das war einfach Standard republikanisches Wirtschaftsprogramm, also Steuern rauf, dann hat er ein paar Ausgaben gemacht, Steuern runter natürlich, also entlasten, was so alleine noch keine Wirtschaftspolitik ist, aber das war, kam zum richtigen Moment, dann sind die Aktienmärkte gestiegen. Bei Covid war er ja auch am Anfang skeptisch und hat dann aber ja auch selber Covid gehabt, hat das relativ schnell überstanden, war dann, hat er diesen Impfwahn zumindest laufen lassen. Also da ist einiges nicht so gelaufen innenpolitisch, wie ich gehofft habe. Aber er hat sich zum Beispiel auch hingestellt neben den italienischen Staatspräsidenten Mattarella bei einer Pressekonferenz und hat gesagt, also es gibt einen Deep State und der will, dass ich Kriege führe, endlose Kriege. Das ist ein militärisch-industrieller Komplex, sagt der Präsident, wie Eisenhower auch in seiner Abschiedsrede. Und er sagt, ich mache das nicht. Ich will unsere Armee als Kampftruppe, als superklasse Kampftruppe, aber ich will sie nicht als Polizeitruppe. Also da hat er viel gebracht, aber bei der Umsetzung hat es gerade innenpolitisch oft gehapert. Er ist dazu aber auch jetzt mal befragt worden. Und klar, das Problem ist, man muss als Präsident an die 10.000 Stellen austauschen in Washington. Das ist uns Deutschen gar nicht so bewusst. Das ist das sogenannte Beutesystem. Das Beutesystem wurde in den 1830er Jahren eingeführt von Präsident Andrew Jackson, der seine Anhänger versorgt hat. Unterdem werden fast alle höheren Beamtenstellen in Washington ausgewechselt, wenn der Präsident oder zumindest wenn die Partei auch wechselt. Und natürlich hatte Trump überhaupt nicht diese Verbindung in Washington. Er hat also sich dann auch auf Ratschläge von anderen Leuten verlassen und hat da viele, hat ja auch viel Personalfluktuation gehabt. Es gab ja auch Leute, die dann ihn wirklich nachher diffamiert haben, nachdem sie rausgegangen sind. Und es ist auch nicht einfach, mit ihm zu arbeiten. Aber es gab halt viele Leute aus dem Politik-Establishment, die in seiner Regierung waren. Wir sagen in Deutschland Administration, was falsch ist. Die Amerikaner sagen Trump Administration, aber es heißt ja eigentlich die Regierung Trump. Also es gab viele, viele Leute aus dem Politikbetrieb da drin. Das konnte er wahrscheinlich beim ersten Mal auch nicht machen. Und in gewisser Weise ist es ganz gut, dass man ihm die Wahl 2020 gestohlen hat. Das durfte man eine Zeit lang auch nicht sagen auf YouTube. Jetzt dürfte sich das Klima, da wurde man ja sofort gelöscht, dass jetzt dürfte das Klima etwas besser sein. Dazu nur ein Indiz. Diesmal haben 20 Millionen weniger Stimmen wurden abgegeben. Und die fehlen vor allem bei den Demokraten. Das ist nur so ein kleines Indiz, was da gelaufen ist. Also es gibt ja diesen Film 10.000 Mules. Kann man auf alternativen Plattformen googeln, wo das dann auch genau nachgehalten wird. Wir wollen da hier nicht in die Tiefe gehen. Also vielleicht ganz gut, dass er diese 4 Jahre Pause hatte.
Damit die Zuschauer und ich es auch richtig verstehen. Es wurden bei der letzten Wahl 20 Millionen Stimmen weniger abgegeben als bei der Wahl von Joe Biden.
Richtig. Die fehlen. Die sind weg. Also 20 Millionen Menschen haben weniger abgestimmt. Irgendwie.
Okay. Gibt es da irgendeine offizielle Erklärung?
Ja, schon einiges.
Gibt es da eine offizielle
Erklärung? Nein, nein, es gibt natürlich Vermutungen. Und es gibt ja alle möglichen Filme, die man sich anschauen kann dazu, wie die Wahl 2020 abgelaufen ist.
Aber wenn man jetzt mal so darüber nachdenkt, war das nicht eigentlich ein Geschenk, diese 4 Jahre Pause für Donald Trump?
Weil er sich neu sortieren konnte? Ja, habe ich ja gerade angedeutet. Er konnte sich fokussieren. Aber ich meine, ich habe damals wirklich, ich war deprimiert nach 2020. Weil ich gedacht habe, das war's. Womit ich nicht gerechnet habe, ist diese übermenschliche muss man wirklich sagen, übermenschliche Stehkraft dieses Mannes. Der ist jetzt 78, der ist sharp as a knife, als man sagen, wie man sagen würde, also völlig präsent, der kennt die Leute, der hat ein Gedächtnis, das ist unglaublich. Das hätte man 2020 nicht erwartet, dass er 2024 noch mit so viel Power in den Wahlkampf geht. Also es ist schon fast übermenschlich. Man muss das sagen, da können wir auch, wir sind ja beides Christen, können wir auch an göttliche Fügung glauben oder göttliche Fügung durchaus annehmen. Denn das ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass er 4 Jahre später noch so stark ist. Und auch bei den Republikanern gab es ja, Mike Pence hat sich abgesetzt von ihm, sein Vizepräsident, nach den Vorfällen vom 6. Januar. Viele Republikaner haben sich von ihm distanziert. Also das ist schon ein kleines Wunder, auch mittelgroßes, würde ich sagen, was da passiert ist. Und dafür bin ich persönlich meinem Schöpfer dankbar.
Ja. Kommen wir mal auf eine Sache zu sprechen, nämlich den Sturm aufs Kapitol. Wir hatten in Deutschland ja auch ein kleines Stürmchen auf den Reichstag, wo ein paar Leute die Treppen hochgerannt sind und 2 Polizisten es geschafft haben, diesen Sturm zu verhindern. Ja, im Kapitol war es anders. Da sind die Leute tatsächlich ins Kapitol reingekommen. Wie bewertest du diesen Vorfall damals am 6. Januar?
Zuerst mal muss man ja sagen, dass der sogenannte Sturm auf den Reichstag, ich kenne Leute, die dabei waren und das gesehen haben, also da gab es ja auch ein Kamerateam zufällig auf dem Dach in der Nähe, das das alles gefilmt hat, dass der sogenannte Sturm auf den Reichstag, wenn auch 3 Nummern kleiner oder 2, dem Sturm aufs Kapitol doch sehr ähnelt vom Drehbuch her. Das ist schon mal sehr, sehr erstaunlich. Und den Sturm aufs Kapitol durfte man ja auch nicht anzweifeln. Es wurde dann in Medien von Staatsstreich gesprochen, was ja nicht stimmt. Also solange ich Präsident bin, bin ich Präsident. Staatsstreich heißt eigentlich, ich will eine Regierung stürzen. Und das wollte er nicht. Natürlich wollte er nochmal eine mächtige Demonstration machen, aber als er merkte, dass das außer Rand und Band, und er hatte auch Nationalgarde und alles Mögliche angefordert, die hat man ihm nicht genehmigt. Also der Präsident kann ja nicht alles anordnen. Es gibt ja auch da Gewaltenteilung. Also man hat die Polizeikräfte, die er angefordert hat, nicht genehmigt. Und als er merkte, das läuft in die falsche Richtung, also nach seiner Rede, hat er sofort ein YouTube-Video aufgenommen, seid friedlich, geht nach Hause und so weiter und so fort. YouTube hat dieses Video gelöscht. Ich habe das Video gesehen damals. Das ist unglaublich. Also es ist ganz klar inszeniert. Man sieht es weiter an dem sogenannten Schamanen. Der saß ja sogar in Haft. Der war dann mal bei Tucker Carlson zum Interview. Also der ist wirklich so ein bisschen auf dem Esotrip und ist jetzt kein, aber ist ein lieber Mensch, wenn man in solche Reden hört. Und es gibt mittlerweile ein Video, wie die Polizei von Capitol Hill diesen Schamanen an seinen Platz führt und ihm das alles zeigt, hier kannst du und so weiter. Also das ist unglaublich, das ist eine völlige Operation gewesen. Und man sieht also auch Geheimdienstmitarbeiter, die reinlaufen und so weiter und so fort. Also es war der Versuch, dem Trump den finalen Todesstoß zu geben. Und ich muss sagen, an dem Tag, ich wusste ja was, oder ich hatte mir gedacht, was da abläuft und warum es abläuft. Aber also an dem Tag war ich auch ganz schön down. Ich habe gesagt, das war's jetzt. Jetzt haben sie ihn. Und er ist wieder aufgestanden. Es ist unglaublich.
Ja. Du hast gerade schon ein bisschen über Trump erzählt, über seine Persönlichkeit. Wie siehst du ihn tatsächlich? Er ist ja schon so ein bisschen so ein, in Bayern sagt man Sauhund, ne? So ein Lebemann, ja, Frauen hat er auch ein paar gehabt, denke ich. Ja, wie siehst du ihn so als Mensch, als Person?
Ja, er ist schon sehr ein großes Ego, aber er kommt ja, sein Vater Fred Trump war ja Sohn eines Deutschen und einer Deutschen. Und der Fred war im Prinzip auch ein knallharter patriarchalischer Unternehmer. Sie hat ja zum Schluss 20.000, 30.000 Wohnungen in Brooklyn und Trump musste ja dann auch mal als Praktikant auf die Baustellen. Und Fred hatte ihn auch auf eine Militärakademie geschickt, weil er schon immer etwas rough war. Also der ist ein rauer Bursche. Und er genießt den Luxus, er genießt Frauen. Also jetzt ist er wahrscheinlich treu, ist ja auch was älter. Aber er ist ja 3-mal verheiratet, also jetzt im 3. Ehe mit der Melania. Ich habe gerade mal die Autobiografie von der Melania gelesen. Die ist natürlich sehr auf den Massengeschmack, ist aber auch ganz spannend. Er ist Marketingmensch. Er hat auch hohe, große Projekte hochgezogen und ist auch 2-3 Mal gescheitert und hat damit auch Leute durch seine Insolvenzen ärmer gemacht. Das ist im rauen amerikanischen Geschäftsleben immer gang und gäbe gewesen. In Deutschland war das nicht so. Wir nehmen ja mittlerweile auch voll die amerikanischen Sitten. Also in Deutschland wäre man nach diesen Insolvenzen weg vom Fenster gewesen. In Amerika gehört es dazu. Er ist Reality-TV-Star. Er hat eine sehr hohe Intelligenz. Er hat eine übermenschliche Standhaftigkeit und Schlagfertigkeit und Energie. Er trinkt ja keinerlei Alkohol. Sein Bruder ist am Alkohol gestorben vor vielen Jahren. Er war Pilot und ist daran zerbrochen. Also er ist schon ein spezieller Typ, aber er ist Geschäftsmann. Er will tatsächlich diese endlosen Kriege nicht. Und er hat tatsächlich verbal in der ersten Amtszeit den Deep State massiv herausgefordert. Und dieses Imperium, also diese vernetzten Machtinteressen, in der zweiten Amtszeit wird das hoffentlich dann auch real tun. Wir kommen noch auf sein Team. Also das ist viel wert, aber bringt es dann natürlich auch mal als Geschäftsmann so rauszuhauen, wir kaufen jetzt Grönland, so wie vor 140 Jahren Alaska von Russland für 7 Millionen Dollar gekauft wurde. Die Russen ärgern sich bis heute. Man hat damals aber gesagt, das wäre Seward, also hieß der Senator, der es gemacht hat, Seward's Fehler oder Seward's Icebox, also Seward's Kühlschrank, den man da, also damals war dieser Kauf von Alaska sehr umstritten gewesen. Also haut dann mal eben raus, ach ja, Kanada sollten wir eigentlich als Bundesstaat annektieren oder einverleiben und den Golf von Mexiko, den nennen wir jetzt Golf von USA. Also er ist natürlich völlig pro Amerika, aber ich traue ihm eine Menge gesunden Menschenverstand zu.
Ja, aber hat das denn mit gesundem Menschenverstand zu tun, wenn er sich Kanada einverleiben will und auch Grönland? Was ist so interessant an Grönland?
Zum Beispiel die das nördliche Eismeerroute, wenn es wirklich noch ein bisschen wärmer wird, frei wird, dann können die Russen in der nördlichen Route an Murmansk vorbei und so weiter, können sie eine große Schifffahrtsroute eröffnen. Dann werden die Routen von China nach Europa natürlich viel besser. Also es geht um die Aufteilung der Welt. So wie vor ungefähr 150 Jahren auf dem Berliner Kongress, etwas weniger als 150 Jahren, die Welt aufgeteilt wurde, also vor allem Afrika in Berlin unter Bismarcks Leitung. So wird jetzt hier der letzte unerforschte Kontinent ist aufgeteilt. Es gibt da riesige Bodenschätze, es sind strategisch wichtige Handelsrouten, es sind militärisch wichtige Routen. Also das ist eins der großen Spiele, was noch geopolitisch gespielt wird. Und die Welt verändert sich, Staaten zerfallen, Dinge werden annektiert. Das ist im 21. Jahrhundert nicht anders als im 19. Also deswegen haut der Trump das mal eben so raus. Genauso, ich meine, die USA sind immer so gewachsen durch Landnahme, auch durch inszenierte Vorfälle. Nehmen wir Texas. Texas war ein inszenierter Aufstand der Texaner gegen die Mexikaner, als Mexiko gerade schwach war. Und heute ist Texas der uramerikanische Staat, also 1848 rum, nee, 32 sogar schon. Also das ist, da gibt es ja dann auch die Legende von The Alamo, wo also eine tapfere Truppe amerikanischer Freischärler dieses Fort bis zum letzten Mann gegen die Mexikaner gehalten hat. Aber eigentlich war es ein Raub dieses Landstrichs von Mexiko.
Nun war ich selbst schon öfter in Kanada und die Kanadier, das ist ein unglaublich stolzes Volk, die ja auch auf ihr Land sehr stolz sind. Glaubst du denn, dass das tatsächlich passieren wird, dass Kanada Bundesstaat der USA werden wird?
Das glaube ich nicht. Das ist überzogen. Bei Grönland bin ich mir nicht ganz sicher. Da sehe ich sogar eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Also Dänemark ist klein und so weiter. Man muss ja unterscheiden zwischen direktem und indirektem Imperium. Also die Engländer hatten ein indirektes Imperium, wo sie quasi keine einheitliche Verwaltung hatten, sondern mit lokalen Eliten gearbeitet haben, die Eliten gegeneinander aufgehetzt haben, auch Unruhe geschaffen haben, zum Beispiel in Indien, auch in Afrika, und so mit minimalem Aufwand dieses große Imperium geleitet haben, aber nicht immer mit einer ordentlichen Verwaltung und zum Nutzen der Bevölkerung. Nun kann man den Franzosen und den Deutschen auch einiges vorwerfen, den Deutschen zum Glück relativ wenig, weil wir nur wenig Kolonien hatten. Das war das direkte Imperium, das heißt eine einheitliche Verwaltung für alle, was sich bis heute in den unterschiedlichen Traditionen, zum Beispiel in Tansania und Kenia, auch widerspiegelt. Aber es ist ja für eine Supermacht oder ein wie auch immer zu bezeichnendes Imperium manchmal besser indirekt zu herrschen. Also wie das zum Beispiel geht, indem man den Verbündeten Pflichten auferlegt. Also liebe Europäer, jetzt schneiden wir euch von Nord Stream ab oder liebe Deutsche, aber zahlt mal der Ukraine viel Geld und die kauft dann amerikanische Waffen. Also manchmal ist es ja viel besser, gar nicht formal zu annektieren, sondern nur solche Strukturen zu etablieren. Also da hat der Trump wieder als, sagen wir mal, Geschäftsmann das Ding rausgehauen. Bin mal gespannt, was passiert.
Ja, die Amtszeit, die jetzt ansteht, bringt auch sehr, sehr große Probleme für Donald Trump mit. Er hat ja angekündigt gehabt, den Ukraine-Krieg innerhalb von einem Tag zu beenden. Wir haben den Krieg in Israel mit den Palästinensern. Ja, was erwartest du dir ganz konkret von ihm? Wird er seine Versprechen halten können?
Wir gehen mal eins zurück. Also ich gehe mal eins zurück, weil ich sage, er hat ja ein entspannendes Team geholt. Er hat Elon Musk als reichsten Menschen der Welt und ich habe die Biografie von Elon Musk gelesen. Also du hast, glaube ich, neulich auch mal ein Gespräch über ihn geführt mit Naomi Seibt. Also ich verfolge den Elon Musk schon sehr lange und ich habe auch die lange Biografie gelesen. Ein super interessanter Typ, auch ein authentischer Typ, der ja auch Gutes tun will für die Menschheit und gesagt hat, ich mache nicht nur Finanzmanipulationen, ich baue Raketen, die uns zum Mars bringen. Seine große Vision ist eben, die Menschheit multiplanetar zu machen, weil er sagt, ja, vielleicht gibt es den Klimawandel, aber was ist, wenn ein Atomkrieg kommt? Was ist, wenn Erdbeben kommen oder sonst was? Also wir müssen einfach der Menschheit mehr als eine Chance geben. Ich persönlich teile die Vision. Ich habe mich als Teenager sehr für Weltraumfahrt interessiert und finde es toll, dass jemand, also viele sagen, warum bauen wir Raketen, kümmern wir uns erstmal um die Welt, um die Erde. Aber ich teile die Vision, dass diese multiplanetare Geschichte sehr wichtig ist für uns, einfach um die Risiken zu streuen. Also Musk hat er dabei und Musk ist nach dem Attentat auf Trump all in gegangen. Und wenn Trump nicht gewonnen hätte, man darf das nicht vergessen, dann, und ich habe Musk früher schon gut gefunden, weil er sich damals auch schon auf Twitter geäußert hat, als ihm das noch nicht gehörte. Und zwar sehr, sehr mutig und sehr dezidiert und anti-woke und für viele Dinge. Also natürlich teile ich nicht alle Meinungen. Musk als reichsten Menschen der Welt, der es aber selber erarbeitet hat, der ja auch Einwanderer ist, das darf man nicht vergessen. Er ist von Südafrika nach Kanada und dann nach Amerika. Robert Kennedy, dessen Familie entsetzt ist, das ist ja eine urdemokratische Familie, dass er zu Trump gegangen ist, aber die Demokraten sind eben wie die Sozialdemokraten in Deutschland nicht mehr die Partei der arbeitenden Bevölkerung. Das darf man nicht vergessen. Die arbeitende Bevölkerung ist heutzutage eigentlich nur noch bei der AfD oder bei den Linken aufgehoben und zu den Linken könnten wir ja auch noch viel sagen, also da bin ich auch nicht mehr so begeistert. Also Robert Kennedy, der sich dann für Trump ausgesprochen hat, das wäre so, wie wenn Sarah Wagenknecht jetzt sagt, ja, ich will bei der AfD mitmachen, also ich oder die, wir machen da eine Koalition. Das ist das einzige Vernünftige, was sie tun könnte. Ich glaube, sie überschätzt ihre Rolle. Sie kann sonst vielleicht, wenn sie noch in den Bundestag kommt, ich meine, sie ist so lange in den Medien gewesen. Aber ich habe das auch tatsächlich mal ihr geschrieben. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Robert Kennedy, aber das, so weit ist sie noch nicht. Tulsi Gabbard, die auch mal Präsidentschaftskandidatin war, aus der Demokratischen Partei ausgetreten ist, auch für Trump. Vivek Ramaswamy, ein junger, sehr energetischer Unternehmer, auch Sohn von Einwanderern. Kash Patel, der das FBI fast auflösen will, also da hat er noch einiges zu tun. Natürlich werden in den Bestätigungshearings im Kongress schon die Messer gewetzt. Da gibt es noch einiges. Einen hat man ja schon abgeschossen, den Matt Gaetz, der Justizminister, also General Attorney werden sollte. Aber Matt Gaetz hat wohl tatsächlich einige Frauengeschichten an der Backe, die nicht ganz sauber sind. Und dann ist es auch natürlich richtig und gut, dass er da zurücktritt. Also er hat ein Team, was ganz anders aufgestellt ist als beim letzten Mal. Aber auch er muss immer noch Zugeständnisse an den Mainstream machen. Also so hat er den Marco Rubio, den Senator, Sohn kubanischer Einwanderer, als Außenminister nominiert, weil er den durchkriegt. So der Rubio war vor 8 Jahren auch Präsidentschaftskandidat und hat sich jetzt für Trump ausgesprochen, teilt auch seine Ukraine-Politik. Aber damit ist schon wieder das Political Hacking drin. Auch der Speaker Mike Johnson, von dem ich auch bei seiner Antrittsrede, ich habe viel von Mike Johnson gehalten, ein toller Mann, Charisma, Familienvater, junger Mann. Aber auch der ist natürlich in diesem politischen Give and Take drin. Also wäre Elon Musk nicht gewesen, wäre vor wenigen Wochen ein Haushaltsgesetz durchgekommen, was irrsinnig hohe Ausgaben einschließlich Gehaltserhöhungen und Budgeterhöhungen für die Abgeordneten gehabt hätte. Das hat Elon Musk mehr oder weniger eigenhändig gestoppt durch eine Kampagne auf X. Und Trump war da auch noch nicht in der Lage zu, als jetzt als President in Waiting, also als gewählter Präsident, aber noch nicht amtierender Präsident. Also da gibt es noch viel zu tun. Das mal als Vorlauf. Jetzt können wir ja mal zu den einzelnen Themen kommen. Ich hake mal ein Thema ab. Also sowohl Trump als auch Musk haben sich voll hinter Israel gestellt, wobei Musk im Gespräch mit Alice Weidel gesagt hat, und auch beide haben sie gesagt, die Situation ist schwierig. Also Musk hat gesagt, in Israel müsse man oder in Gaza müsse man zuerst mal Hamas komplett besiegen. Ich weiß nicht, wie das geht, wenn aus dieser bombardierten und geknebelten Bevölkerung wird immer mal wieder einer aufstehen und sagen, ich kann dieses Massenbombardement von Menschen oder meines Volkes nicht, also ich will was tun, also es wird sehr schwer, Hamas komplett zu besiegen, was aus dem Volk kommt. Dann hat er gesagt, man müsse umerziehen, Musk gesagt, und dann müsse man aber auch für Wohlstand sorgen. Also das ist natürlich Wunschdenken, so wie die Situation ist, aber also im Nahen Osten denke ich, dass Israel voll unterstützt werden wird. Und da ist aber auch viel in Bewegung. Mal gucken, ob es da Krieg mit Iran gibt oder was da passiert. Gegen Iran sind sie alle, auch der Donald Trump. Er hat ja auch in seiner Amtszeit noch den Soleimani getötet, den hohen durch einen Drohnenangriff auf irakischem Territorium, was auch völkerrechtlich natürlich nicht rechtens ist. So, also das muss man mal beobachten. Den Ukraine-Krieg will er beenden, das glaube ich auch. Dass er das innerhalb eines Tages nach Amtsantritt macht, war so ein Trump-Spruch. Also das wird schon noch ein bisschen dauern, man rudert da ja auch zurück. Aber wenn Nord Stream nicht wieder eröffnet wird und wenn wir Europäer so doof sind, dann Truppen in die Ukraine zu entsenden und quasi Kolonialtruppen für die Amerikaner sind, die da ihr Imperium verteidigen, weil man ja, es ist ja mittlerweile wirklich erhärtet, dass dieser Maidan vom Deep State gemacht wurde, denn Janukowitsch war ja nun mal gewählter Präsident. Und BlackRock verdient dann wieder auf bei der Ukraine. Wir bezahlen der Ukraine Gelder, die dann für den Waffenkauf in den USA verwendet werden. Ist ja die perfekte Geldmaschine für die USA. Also wir müssen da sehr, sehr aufpassen, dass dieser Frieden auch eine Zurückerlangung deutscher und europäischer Souveränität und deutscher und europäischer Interessen beinhaltet. Die Gefahr ist riesig, dass das nicht der Fall ist. Und man sieht das auch, wie da die Wirtschaften sich verändern. Zur Finanzkrise war das BIP, also das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone, noch ungefähr genauso groß wie das der USA. Mittlerweile ist das BIP der USA 80% höher als das der Eurozone. Das ist so auseinandergegangen, weil eben der Mehrwert über die Tech-Konzerne, über die Waffenlobby, wie auch immer, nach USA fließt. Jetzt kaufen wir noch teures Flüssiggas. Das sind schon koloniale Abhängigkeiten, die da entstehen. So, also das Ukraine muss man sehr, sehr aufpassen. Aber ich hoffe erstmal, dass das Sterben aufhört. Ich habe gerade wieder Videos gesehen, wie die Häscher und die Polizei ohne Haftbefehl, ohne nichts, die jungen Leute von der Straße wegführen, wie dann zum Teil engagierte Bürger diese armen Menschen retten, diese armen jungen Männer. Also es ist grausam, was in dieser Militärdiktatur passiert. Ja, über Kauf Grönlands, Annexion Kanadas haben wir schon ein bisschen gesprochen. Jetzt kommen wir zur Wirtschaftspolitik. Also die Gefahr ist, dass auch unter Trump Europa hat seine Eigenständigkeit schon ziemlich verloren, noch weiter verliert, wenn wir nicht aufpassen. Das habe ich ja tatsächlich so, ich zitiere das immer wieder, wenn man mal auf Seite 398 da oben beim Weltsystemcrash schaut, da habe ich das als Szenario, als wahrscheinlichstes Szenario gesehen, dass Europa an die USA angeschlossen wird, das war vor 5 Jahren, und dass wir eine bipolare Welt kriegen, einen neuen kalten Krieg zwischen einem chinesischen Block, einem amerikanischen Block. Europa ist Anhängsel Amerikas, noch mehr als es in der Vergangenheit war. Diese Gefahr ist da. Das heißt, dass wir als Europäer quasi in das amerikanische System noch weiter hineingezogen werden, keine eigenständige Wirtschaftspolitik mehr machen. Trump hat auch gesagt, er muss den Dollar als Leitwährung um jeden Fall erhalten. Das ist ja richtig gedacht, nur der Zug ist abgefahren. Der Dollar hat zwischen den letzten 10 Jahren 10 Prozentpunkte verloren, von 60% auf 50%. Als internationale Verwendung. Und das haben sich die USA selber zuzuschreiben. Sie werden eben als nicht zuverlässig in der Welt angesehen. Wenn ich libysches Vermögen konfisziere, wenn ich russisches Vermögen konfisziere, wenn ich venezolanisches Vermögen konfisziere, wenn ich die Verbündeten zwinge, Sanktionen zu erheben. Also die höchste Sanktionsanzahl haben die Europäer und die Schweizer, nicht die Amerikaner selber. Dann bringe ich dieses System ja selber durcheinander. Also eigentlich könnte er das nur machen, indem er Amerika öffnet wieder. Ein Leitwährungsland muss offen sein. Es muss von allen freiwillig akzeptiert werden. Also es wird noch spannend, weil seine wirtschaftspolitischen Rezepte, und da ist er erstaunlich konstant, haben sich nicht groß geändert, seit er die ersten Anzeigen in der New York Times hatte, 1988, ganzseitig. Und damals wurde er schon als Präsidentschaftskandidat gehandelt, denn welcher Immobilienunternehmer, und damals war er Anfang 30, welcher Immobilienunternehmer schaltet ganzseitige politische Anzeigen? Damals war es schon ein ähnliches Programm wie heute. Also die Verbündeten zahlen zu wenig, die müssen mehr Lasten tragen, das ist das eine. Das nächste war unfairer Wettbewerb von Japan und Mexiko. Gut, das ist heute China. Also da hat sich nicht viel geändert, so im Weltbild des Donald Trump. Meine Hoffnung ist, dass wir Europäer und wir Deutschen sehen, wenn Trump sagt, America first, dann müssen wir ganz, ganz tough sagen, Germany first. Und das ist auch etwas, was ein Trump akzeptieren und verstehen würde. Also geht es in harte Verhandlungen, aber das ist die Chance. Unter Obama, Biden war es halt so, nee, internationale Kooperation, was natürlich ein Deckmäntelchen war. Amerika hat immer mit aller Konsequenz America first gemacht und nie was anderes. Und Germany hat immer alle anderen first gemacht. Also wir müssen da wirklich umdenken. Also von daher bleibt es spannend. Es ist auf keinen Fall ein Selbstläufer, sondern es bleiben viele Gefahren, viele Problemfelder, auch wenn Trump dezidiert gesagt hat, und da hat er recht und Musk auch, das hat er mehrfach gesagt und das beruhigt mich, die größte Gefahr und die größte Aufgabe ist die Verhinderung des Dritten Weltkriegs. Und da ist er ganz glasklar und das weiß er sehr genau. Und das ist mal eine ganz, ganz wichtige Sache.
Ja, die Partei, die für Germany First steht, ist die AfD. Ich denke, das kann man so sagen durchaus. Und Alice Weidel. Hältst du es für möglich, dass bis zum 23. Februar sich dann noch richtig was drehen könnte, dass die AfD vielleicht über 30% kommen könnte? Sie stehen jetzt bei 22.
Ich wünsche es mir, aber das wäre zu viel verlangt. Also in Deutschland sehe ich jetzt noch nicht den großen Umbruch. Wir haben auch keine Person, die so belastbar und so singulär ist wie Trump. Die AfD funktioniert als Team. Also Tino Chrupalla und Alice Weidel oder Alice Weidel und Tino Chrupalla sind ein sehr gutes Team. Die muss auch so sein. Also die brauchen auch einander. Und es ist ja auch gut, dass es da ein Team gibt. Aber dass die AfD die CDU überholt, wäre dann schon ein mittelgroßes bis großes Wunder. Dazu sind zu viele immer noch in der Matrix verfangen. Ich befürchte, dass diese Pleitewelle noch größer werden muss, dass es uns wirklich noch schlechter gehen muss, bevor hier Politik wirklich sich verändern kann. Ich meine, man sieht es an Sarah Wagenknecht, die eben sich nicht auf die Sachthemen konzentriert, sondern auch letztlich in den meisten Feldern sich der Brandmauer angeschlossen hat, nicht überall, also hier und da bröckelt das, aber in Deutschland ist leider noch nicht die Bewegung da. Wir müssen schauen, also es wird wahrscheinlich noch schlimmer werden müssen, aber wir werden sehen, auf der Welt ist viel Bewegung und von daher braucht man da auch die Hoffnung nicht aufgeben, aber es wird ein schwerer Weg.
Ja, danke. Ja, Max, die Reise steht jetzt an, dein Flug nach Washington. Mit welchen Gefühlen fliegst du in die USA?
Ich fliege immer mal wieder gern in die USA. Ich bin ja als amerikanischer Staatsbürger. Ich zahle in beiden Ländern meine Steuern. Und Ja, ich fliege gerne nach Washington. Ich habe da ein Jahr studiert, auch im Kongress gearbeitet, auch im Institute for International Economics gearbeitet. Ich war 21, ich konnte Leute wie den ehemaligen Notenbankchef Paul Volcker, damals den Staatssekretär Otto Schlecht, ich konnte Sir Alan Walters, den Berater von Margaret Thatcher, ich konnte viele Leute kennenlernen, die ich in Europa nie hätte kennenlernen können oder in Deutschland als 21-jähriger Student. Das war ganz, ganz toll. Also ich habe eins der besten Jahre meines Lebens in Washington verbracht. Und sagen wir mal so, als Ausländer war man auch im College dann gefragt, bei der Damenwelt oder so. Es war alles, also war sehr schön. Ja, gut, ist halt Studentenzeit gewesen. Also fliege nach Washington sehr gerne und fliege natürlich auch, freue mich riesig, wieder bei dieser Amtseinführung dabei zu sein. Ich war 16, auch relativ nah dran am Kapitol, war auch auf dem 17, auf dem Präsidentenball. Es war schon spannend, dann George Bush zu sehen, den Älteren und den Jüngeren, Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama, so alle auf, was weiß ich, 120 Meter Entfernung oder ein bisschen mehr vielleicht, aber nicht sehr, also war relativ vorne. Das ist schon ein Ritual, wenn der Stab wechselt beim der größten Macht der Welt. Das hat, und Trump war ja dann tatsächlich 21 nicht da, auch zu Recht nicht da. Damit hat er ein Statement abgegeben, aber es ist ein Ritual, ein wichtiges Ritual. Ich freue mich darauf. Als Amerikaner habe ich ja auch, ja, geht da was in Erfüllung, wofür ich mich auch eingesetzt habe. Aber sagen wir mal, es wird auch ein Klassentreffen. Also Michael Ballweg ist da, Tino Chrupalla kommt. Naomi Seibt ist da, Rainer Rotfuß, also wird so ein bisschen Klassentreffen. Einerseits ist das schön, andererseits zeigt es eben auch leider, wie abhängig wir Deutschen sind von Amerika. Also das betrachte ich ein bisschen mit gemischten Gefühlen, aber ins Große und Ganze bin ich super froh und freue mich auf die Party, freue mich auf den Präsidentenball und werde dann hier auch bei dir vielleicht interviewtechnisch berichten, wenn wir Zeit finden.
Ja, das können wir dann gerne live machen, Max.
Genau.
Kurze Frage, Michael Ballweg, ich hatte gehört, dass er irgendwie so einen Termin, Gerichtstermin reingepfeffert gekriegt hat, damit er nicht dabei sein kann. Oder kommt er jetzt?
Ja, aber der Richter ist krank geworden.
Sehr schön. Gut, lieber Max, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß in Amerika. Ich bin so ein bisschen neidisch, dass ich nicht dabei sein darf und dabei sein kann. Aber vielleicht wird es auch mal irgendwann klappen.
Dafür bist du dann live dabei und wir machen Live-Gespräche.
Genau, wir machen Live-Zoom dann von der Inauguration von Donald Trump. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, wünsche dir alles Gute, einen guten Flug und wir sehen uns. Danke dir. Liebe Zuschauer, Ihnen auch ganz herzlichen Dank fürs Zusehen, für Ihr Interesse. Ja, bitte abonnieren Sie unseren Kanal, lassen Sie ein Like da, aktivieren Sie die Glocke. Wenn Sie uns unterstützen möchten, schauen Sie sich unsere Kanalmitgliedschaft an. In der Kanalmitgliedschaft ist das Abo unseres Politik-Spezialmagazins enthalten. Damit können Sie uns helfen, hier unsere Arbeit weiterzuführen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und sage bis bald.
Der Druck, über den wir hier die ganze Zeit gesprochen haben und die Krise, die vielleicht jetzt wieder auf uns zukommt, die muss stark genug werden, um die Elite so durchzuschütteln, dass es wirklich eine Chance für einen Neuanfang gibt.
Die Chefin einer Regierungspartei hat keine Ahnung, wie hoch die Durchschnittsrente ist.
Weil ihr das scheißegal ist.
Wissen Sie etwas über die Kanzlerakte?
Wir wissen ja jetzt auch, dass das Innenministerium Frau Faeser schon sehr kritisch auf die AfD schaut.
Die Schulden müssen zurückgezahlt werden. Das Geld ist ja aufgenommen worden durch Schuldverschreibungen und was auch immer.
Und dann wissen Sie eigentlich, wie die Interessen sind.
Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen bei Politik Spezial.